Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwochmittag. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Und es gibt nicht lange der Vorrede, sondern wir starten. mit Worten von Frau Demmer. Bitte sehr.
Ich dachte, Sie, weil wir ja in den Sommerwochen irgendwie hier selten was anzukündigen haben, aber heute war ja Kabinett unter Leitung des Vizekanzlers und Finanzministers Olaf Scholz. Da habe ich was mitgebracht, aber zunächst habe ich sogar einen Termin anzukündigen, der Ihnen allen nichts Neues ist, aber doch noch ein neues Thema enthält. Wie Sie schon wissen, am Dienstag, den 10. August, wird die Bundeskanzlerin um 12.30 Uhr mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder zusammenkommen, um insbesondere über das Thema Impfungen zu sprechen. Aber es werden auch die Fluthilfen noch gemeinsam besprochen. Das Treffen wird als Videokonferenz stattfinden und anschließend wird es wie gewohnt eine Pressekonferenz geben. Über Details dazu werden wir Sie dann noch informieren. Genau, und dann komme ich zum Kabinett. Die Bundesregierung hat heute die von der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegte Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli diesen Jahres beschlossen. Durch die Starkregen- und Hochwasserereignisse im Juli sind ja große Schäden bei vielen Betrieben entstanden und die dadurch eben auch nicht weiterarbeiten konnten. Betroffene Unternehmen kann durch eine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, also durch den Starkregen und das Hochwasser drohen und damit auch entsteht dann die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags. Der Gesetzentwurf sieht nun vor eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in Fällen, in denen die Insolvenzreife auf den Auswirkungen der Starkregenfälle und der Hochwasser im Juli 2021 beruht. Ziel ist es, den geschädigten Unternehmen Zeit zu geben, um notwendige Finanzierungs- und Sanierungsverhandlungen zu führen. Die Regelung soll rückwirkend ab dem 10. Juli bis zum 31. Oktober gelten. Und außerdem sieht der Entwurf eine Verordnungsermächtigung für das BMJV vor, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht längstens bis zum 31. März 2022 zu verlängern. Dann hat das Kabinett heute den Sozialbericht 2021 beschlossen. Der Sozialbericht bietet einen Überblick über alle Reformen mit sozialpolitischem Bezug in der laufenden Legislaturperiode. Zudem informiert er über den Umfang der Sozialleistungen in Deutschland. Dazu eine Zahl. Im Jahr 2020 etwa betrug der Umfang der sozialen Leistungen rund 1,1 Billionen Euro. Das entspricht rund 33,6% des Bruttoinlandsprodukts. Der Umfang der sozialen Leistungen zeigt, dass unser Sozialstaat stark und verlässlich ist und auch gerade in der Pandemie. Sozialleistungen sichern individuelle Lebensrisiken ab, stabilisieren die Wirtschaftsentwicklung. Unter anderem ermöglichen sie medizinische Behandlungen, erhalten Arbeitsplätze und stützen den Konsum. Beispielsweise sorgt das Kurzarbeitergeld für Beschäftigungssicherung und schwächt damit ja auch die Folgen der Pandemie ab. Nur durch ein leistungsfähiges System der sozialen Sicherung konnte während der Pandemie den Patienten, den Beschäftigten, Arbeitssuchenden, Arbeitslosen, aber auch den Unternehmen, Betrieben und Selbstständigen sehr schnell Hilfe geleistet werden. Eine Unterstützung von erheblichem Ausmaß, die das Funktionieren unseres Sozialstaates belegt. Und dann stand außerdem auf der Tagesordnung der zweite Bericht über die Arbeit und Wirksamkeit der Bundesprogramme zur Extremismusprävention. Die Bundesregierung ist überzeugt, wir brauchen einen sehr breiten Politikansatz, um jegliche Form von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus zu bekämpfen und unsere Demokratie zu stärken. Neben einem starken Staat mit konsequent handelnden Sicherheitsbehörden gehören dazu auch wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen. Hierzu brauchen wir den Schulterschluss mit einer lebendigen Zivilgesellschaft, die derartigem Gedankengut keinen Platz einräumt und ihm couragiert entgegentritt. Die Bundesregierung setzt daher im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Zuständigkeit auf eine längerfristige und nachhaltige Stärkung von Extremismusprävention und Demokratieförderung. vor allem im Rahmen der schon bestehenden der beiden Bundesprogramme Demokratie leben und Zusammenhalt durch Teilhabe. Der Bericht stellt dar, wie sich die Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements zur Extremismusprävention durch die beiden Bundesprogramme seit 2017 entwickelt hat und zeigt auch, welche Ansätze besonders geeignet waren. Es wird deutlich, wie aktuelle Entwicklungen, zum Beispiel Rechtsextremismus und gewalttätiger Islamismus oder neue Formen des Antisemitismus, zu Veränderungen in der Herangehensweise geführt haben. Der Bericht zeigt, dass die beiden Bundesprogramme stetige und dauerhafte Instrumente sind, die mit ihrem großen Finanzvolumen zu einem zentralen Pfeiler der Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung geworden sind. Der Bericht nennt auch die Leistungen konkret dieser Legislaturperiode. Also es gab einen hohen finanziellen Mittelaufwuchs bei dem Programm Demokratie leben, eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung, verstärkten Austausch und bessere Vernetzung mit dem Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe, eben erwähnt. Umsetzung des 2017 beschlossenen nationalen Präventionsprogramms gegen islamistischen Extremismus. Umsetzung des 2019 beschlossenen Maßnahmenpakets zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Beschluss und Umsetzung des 89 Punkte umfassenden Maßnahmenkatalogs des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Also durch gezielte Präventionsarbeit sowie Maßnahmen zur Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, dem Schutz vor Diskriminierung und der Förderung gleichberechtigter Teilhabe stärkt die Bundesregierung die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie und für die Verteidigung der offenen Gesellschaft. Das war's von mir.
Danke dafür.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Dann gehe ich jetzt die einzelnen Themen nochmal durch und orientiere mich da. Also erst gibt es Fragen zur MPK am 10.8. Herr Thiele.
Zwar indirekt, geht um ein Papier aus dem BMG, das damit im Zusammenhang steht. Und da eine Frage an Frau Demmer. Das Bundesgesundheitsministerium hat ein Papier verschickt, auch im Vorfeld der MPK. Das ging an die Bundesländer und an den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Darin wird zwar ausgeschlossen, dass es keinen so einschneidenden Lockdown mehr geben muss, aber eben Lockdowns sind nach wie vor ein Thema. Vor diesem Hintergrund die Frage: Was ist der Satz von Frau Merkel aus dem Januar noch wert, als sie gefragt wurde, wann aus ihrer Sicht die Pandemie überwunden ist und alle Restriktionen fallen müssen? Damals antwortete die Bundeskanzlerin: Politisch gesehen würde ich sagen, als Staat ist für uns schon der Punkt, an dem wir jedem ein Impfangebot machen können, ein wichtiger Punkt. Gilt dieser Satz noch?
Also vielleicht kann ich erstmal allgemein zu dem Papier, auf das Sie sich beziehen, noch anmerken. Also das Papier, dabei handelt es sich ja um einen Vorschlag, die Arbeit, Vorschläge zu machen, zu unterbreiten, wie es gelingen kann, dass wir alle gemeinsam gut durch Herbst und Winter kommen. Denn die Bedingungen, das haben wir jetzt auch gelernt, im Winter sind andere als im Sommer. Das Papier baut dabei auf den uns völlig bekannten Maßnahmen auf und ist aber eine Diskussionsgrundlage für die anstehende MPK. Deswegen stellen Sie die Frage ja auch in Bezug auf die MPK. Und ist aber eben, nimmt Bezug auf uns bekannte Maßnahmen wie das Einhalten der AHA-Regeln. Wir haben gelernt, dass Masken uns tatsächlich schützen, wie wichtig es ist, Abstand zu halten, gut zu lüften. Das sind ja Basismaßnahmen, die relativ einfach zu handhabende Mittel sind, mit denen wir jedenfalls die Zahlen weiter unten halten können. Impfen ist weiterhin ein großes Thema. Ich habe es, eigentlich wird es ja in allen Regierungspressekonferenzen angesprochen, wie wichtig das ist. Testen, Basismaßnahmen, Quarantäneregeln, mögliche Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit zur Inzidenz und Impfquote natürlich. Aber ich kann jetzt den Ergebnissen, ne? Also es geht jetzt darum, wie gehen wir mit den steigenden Zahlen um. Das wird auf der MPK abschließend zu behandeln sein. Das Papier ist dafür eine Diskussionsgrundlage. Und weil Sie auf den Lockdown ansprechen, also unser aller Ziel muss es ja sein, einen weiteren harten Lockdown zu verhindern. Und wir haben es ja in der Hand mit den eben erwähnten Basismaßnahmen und unserem Verhalten, das zu verhindern. Und wir können den Pandemieverlauf beeinflussen. Und daher sollten wir einfach alle weiter mit Umsicht und Vorsicht agieren und uns an diese Regeln halten.
Und das wäre jetzt der allgemeine Teil. Und die Antwort auf meine Frage?
Das war insgesamt meine Antwort auf Ihre Frage.
Aber die Frage war ja, was ist dieser Satz noch wert? Und die Kanzlerin hat damals gesagt, an dem Punkt, an dem wir jeden ein Impfangebot machen können.
Also erstens läuft das noch? Also noch konnte nicht jeder ein Impfangebot wahrnehmen. Und wie gesagt, es bleibt ein Leben in der Lage. Das war von Anfang an völlig klar, dass sich die Pandemie dynamisch entwickelt. Es gibt Virusvarianten, mit denen, die man nicht vorhersehen kann. Und insofern gleicht es nach wie vor einem Blick in die Glaskugel. Wahr bleibt aber auch, dass wir natürlich den Verlauf der Pandemie beeinflussen können, wie eben beschrieben, durch weiterhin vorsichtiges Verhalten.
So, kurz zwei Hinweise noch meinerseits. Zum einen gilt die Regel, das hatte ich anfangs nicht erwähnt, eine Frage, eine Nachfrage. Und wenn es die Kapazitäten erlauben, dann nehme ich sie wieder auf die Liste. Das ist das eine. Und ich ziehe diesen Themenkomplex, Herr Thiele, gleich, ich ziehe diesen Themenkomplex Corona jetzt vor, weil sich damit einfach, daran jetzt sehr, sehr viele Fragen anknüpfen. Und bin jetzt bei Frau Hübscher.
Genau. Mir geht es auch um dieses Papier und ich habe eine Frage an das BMG dazu. Der Gesundheitsminister hat ja immer wieder gesagt, er wird oder der Staat solle Geimpfte und Ungeimpfte nicht unterschiedlich behandeln. Jetzt steht aber in diesem Papier im Grunde genommen genau das drin, nämlich unter bestimmten Voraussetzungen, wenn diese vierte Welle so kommt, wie befürchtet, dann würden Ungeimpfte von zum Beispiel Gastronomie oder Hotels ausgeschlossen werden. Wie verträgt sich das mit dem, was der Bundesgesundheitsminister bisher immer gesagt hat? Ist das nicht im Grunde dann doch eine Impfpflicht durch die Hintertür?
Also ich kann hier nur wiederholen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Aber ich kann Ihnen zu den Tests und auch zum Thema Impfung noch etwas sagen. Und zwar ist es ja so, dass die kostenlosen Bürgertests bisher geholfen haben, die dritte Welle zu brechen und zusätzliche Sicherheit für den Alltag zu geben. Mittlerweile kann sich aber jeder impfen lassen. Darum können die Tests aus unserer Sicht nicht dauerhaft vom Steuerzahler finanziert werden. Wann genau das Angebot endet, wird aktuell zwischen Bund und Ländern abgestimmt. Und aus unserer Sicht ist Mitte Oktober ein guter Zeitpunkt. Bis dahin kann sich jeder impfen lassen, der sich noch nicht bis Mitte September hat impfen lassen können oder sich noch nicht dazu entschieden hat. Und jetzt geht es erstmal darum, jedem ein niederschwelliges Impfangebot zu machen. Und wie Frau Demmer auch schon gesagt hat, die Gespräche laufen derzeit und die gehen auch bis zur MPK.
Also ich kann das, ich würde das gerne nochmal bekräftigen. Also es wird keine Impfpflicht geben. Es bleibt bei dem Appell, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen, um sich selbst zu schützen, aber eben auch andere. Wir wollen also keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür. Dennoch, nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft ist es so, dass, also nur um zu erklären, also derzeit werden Geimpfte, Getestete und Genesene gleich behandelt. Derzeit sagen aber die Zahlen und Studien, dass Geimpfte deutlich weniger zum Infektionsgeschehen beitragen als Getestete. Das liegt auch daran, dass die Tests, jedenfalls die Schnelltests, nicht so genau sind, wie man sich das wünschen würde. Und die Einschränkungen, die wir hier die wir lange Zeit alle haben hinnehmen müssen, sind ja alle, also es sind harte Grundrechtseinschnitte, die verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein müssen. Also sie müssen verhältnismäßig sein, geeignet sein, angemessen sein, erforderlich sein, damit jedes Individuum hat natürlich seine Grundrechte und dem Individuum die Grundrechte zu nehmen, bedeutet, dass sie dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz der Verfassung gerecht werden müssen. Und vor diesem Hintergrund, das muss aber eben auch zu besprechen sein, deswegen kann ich da einem Ergebnis nicht vorgreifen, ist jedenfalls zu beobachten oder muss man sich überlegen, ob nicht weil das unterschiedliche Lagen sind, auch unterschiedlich behandelt, also unterschiedliche Gruppen unterschiedlich behandelt werden müssen.
Okay, Nachfrage.
Also das hängt sozusagen von der wissenschaftlichen Beurteilung ab, ob es dabei bleibt, dass man sagen kann, dass der geimpfte Mensch eben wesentlich weniger zum Infektionsgeschehen beiträgt als der Getestete.
Ich habe trotzdem noch eine Nachfrage, gerne an Sie, Frau Demmer. Wenn jetzt aber in diesem Papier steht, Begrenzung der Teilnahme bzw. Ausschluss von der Teilnahme nicht geimpfter Personen an Veranstaltungen in der Gastronomie, da interessiert mich, was wäre denn da die rechtliche Grundlage? Müsste dafür das Infektionsschutzgesetz nochmal geändert werden?
Da kann, glaube ich, das Justizministerium besser zur Auskunft geben, denn hier geht es ja um Vertragsfreiheit. Das sind ja private, unternehmerische Entscheidungen.
Dann weg. Moment, man hört Sie nicht mehr. So, dann wechseln wir einmal und ich gehe davon aus, dass die Frage des Kollegen Buchwald vom ZDF damit auch schon beantwortet ist. Und dann machen wir mit dem Justizministerium weiter.
Genau. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Frage. Frau Ministerin Lamprecht hat sich gerade eben auch im Rahmen eines Statements dazu geäußert und auch nochmal betont, dass es natürlich keine Impfpflicht geben wird, das mal ganz generell. Sie hat gesagt, dass wir natürlich darauf achten sollen, dass es weiterhin Zugang zu Einrichtungen gibt für Getestete, Geimpfte und Genesene. Also dieser Zugang zu Einrichtungen sollten aufrechterhalten bleiben. Und sie hat aber auch zuletzt nochmal die Bedeutung der Vertragsfreiheit betont. Das heißt, und Unternehmen oder beispielsweise auch Gastronomen sind natürlich in ihrer Gestaltung der Angebote frei. Soweit hat sie das ausgeführt.
Dann bin ich bei dem Kollegen Koch und wir machen als Erstes mit Ihrer Corona-Frage weiter.
Zurückziehen.
Okay, alles klar. Dann bin ich bei dem Kollegen vorne in der Mitte. Ich habe Ihren Namen leider nicht parat.
Georg Link vom Südwestrundfunk. Ich habe einmal eine Frage zur Fluthilfe, was die MPK angeht.
Da machen wir nachher weiter. Wir bleiben noch bei dem Themenkomplex Corona. Herr Fried, war das zu diesem Thema? Jetzt.
Eine Frage an das Gesundheitsministerium. In dem Papier von Herrn Spahn ist ja die Rede von einem Übergang vom Pandemischen in das endemische Geschehen die Rede. Und das Bild, das da gewählt wird, ist eine Brücke. Eine Brücke, die man jetzt schon begeht und die dann irgendwann im Ziel ankommt, und zwar dann, wenn die Grundimmunität gegeben ist. So wie sich die Impfzahlen entwickeln, kann das ja eine sehr, sehr lange Brücke werden, die möglicherweise überhaupt nie am anderen Ende ankommt. Wann ist denn für den Bundesgesundheitsminister trotzdem der Punkt erreicht, wo man die Maßnahmen, die jetzt mit dem pandemischen Geschehen zu tun haben, dann verändert?
Also Herr Minister Spahn hat ja dazu auch nochmal getwittert zum Thema Impfschutz und inwieweit die bisherigen Impfzahlen auch zur Herdenimmunität beitragen. Und er hat dazu getwittert, dass mittlerweile 44,1 Millionen Menschen in Deutschland den vollen Impfschutz haben und 51,5 Millionen sind mindestens einmal geimpft. Damit haben 73% der Erwachsenen mindestens eine Impfung erhalten. Das ist gut, aber es reicht noch nicht für einen sicheren Herbst und Winter aus. Und darauf möchte ich verweisen. Und wie weit sich die Lage noch entwickelt, das müssen wir dann sehen. Genau.
Jetzt haben Sie den Ist-Zustand dargestellt. Mich würde ja interessieren, so wie sich die Lage im Moment entwickelt, gibt es keinen sicheren Herbst und Winter, sondern die Zahlen oder eine Grundimmunität wird frühestens im Frühjahr oder im Sommer erreicht. Deswegen würde ich schon noch mal gerne genauer wissen, gibt es für Herrn Spahn da eine Grenzmarke, wann er sagt, wir müssen da jetzt sozusagen das als endemisches Geschehen anerkennen und auch die Maßnahmen entsprechend verändern?
Also ich glaube, Frau Demmer hat gerade auch gesagt, wir können nicht in die Glaskugel schauen und jeder kann sich impfen lassen und wer sich impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Und deswegen nochmal der Appell, aber was jetzt in nächster Zeit passiert und welche Maßnahmen kommen oder wegfallen, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
Die Kollegin Dankbar von der Berliner Zeitung fragt digital an das BMG und an Sie, Frau Demmer. Politiker werfen der Bundesregierung Wortbruch vor, weil Corona-Tests künftig kostenpflichtig werden sollen. Was sagen Sie dazu und auch zu dem Vorwurf, dass dies eine Impfpflicht durch die Hintertür sei? Diesen zweiten Teil hatten wir schon, aber zu den möglicherweise bald gebührenpflichtigen Tests.
Gut, da haben wir uns hier jetzt auch wirklich in jeder Regierungspressekonferenz zu geäußert. Wie gesagt, es hat wird ja allen, es wird ja die Zeit gegeben, dass jeder die Möglichkeit hat, ein kostenloses Impfangebot anzunehmen, auch mit der Zeit, die das in Anspruch nimmt, nämlich der Phase, die es braucht, also das Warten auf die zweite Impfung und eben dann auch noch den 2 Wochen, die danach, nach der zweiten Impfung abzuwarten sind. Dann wird es eben einen angemessenen Preis für diese Schnelltests geben.
Der Kollege Jordans fragt dazu, Kinder unter 12 und auch manche Erwachsene können nicht geimpft werden. Werden die Tests für diese Personen weiterhin kostenlos bleiben?
Das sind Details, die sicherlich auch auf der MPK besprochen werden. Aber sicherlich wird man diesen Umstand berücksichtigen müssen, selbstverständlich.
Dann bin ich bei Herrn Jung.
Ich würde auch noch mal zum Papier ein paar Fragen stellen. Ihr Ministerium.
Eine und eine Nachfrage.
Ja, ja. Frau Hajebe. Im Papier heißt es, eine vierte Welle kündige sich an. Das ist ja was anderes, als was Ihre eigene Behörde, das RKI, seit letzter Woche verkündet hat, nämlich, dass die vierte Welle begonnen hat. Warum wissen Sie es besser als das RKI, dass die Welle noch nicht begonnen hat?
Ich denke, dass zu dieser Thematik in letzter Zeit sehr oft etwas gesagt wurde und dazu kann ich nichts hinzufügen.
Sie wissen ganz genau, dass das nicht so ist, dass Frau Demmer unter anderem und auch Ihre Kollegen, Frau Nauber, das eben nicht kommentieren wollten, sich davor zurückgezogen haben, das zu bewerten. Und jetzt haben Sie das in Ihrem eigenen Papier ja quasi abgelehnt, dass das RKI also zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist. Darum ist es natürlich sehr interessant, dass Sie jetzt als Ministerium was anderes sagen als Ihr eigenes Robert-Koch-Institut. Warum tun Sie das? Warum wissen Sie es besser, dass die vierte Welle noch nicht begonnen hat, was als Fakt und Tatsache des RKI verkündet wurde?
Also ich kann nur noch mal darauf verweisen, dass zu diesem Papier noch die Gespräche laufen.
Und ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, dass ich mich hier nicht gedrückt habe vor einer Bezeichnung, sondern gesagt habe, ich wähle meine Worte selbst. Und dass letztlich, egal wie wir, welche Worte wir wählen, wir mit dem RKI ja völlig einer Meinung sind, dass die Zahlen seit längerem steigen. Das ist, auch wenn die Zahlen für sich genommen noch sehr niedrig sind, beunruhigend. Und das ist eben eine Warnung. Und wie man jetzt mit der aktuellen Lage umgeht, das wird eben Gespräch sein, Thema des Gesprächs sein, das am Dienstag, am kommenden Dienstag, was ich eben angekündigt habe, geführt wird.
So, ich sehe die Frage des Kollegen Meyer von dpa digital beantwortet. Wenn Sie das anders sehen, geben Sie mir digital noch mal einen Hinweis. Frau Dudin, Sie hatten sich gemeldet, war das zu diesem Themenkomplex? Nee, anderer Themenkomplex. Herr Thiede, Sie hatten es beantwortet, dann anderer Themenkomplex, aber Herr Jung hat noch mal eine Frage zu diesem Themenkomplex und dann machen wir weiter.
Ganz kurz, Frau Demmer, Verständnisfrage. Sie hatten von einer Verhinderung eines harten Lockdowns gesprochen. Wovon reden Sie? Also wann gab es einen harten Lockdown hier im Land?
Ich würde sagen, das, was wir in den vergangenen Monaten oder im Winter und im Frühjahr erlebt hatten, war ein relativ harter Lockdown.
Damit widersprechen Sie erneut RKI-Chef Wieler, der ja als einzigen wirklichen Lockdown den ersten Lockdown bei der ersten Welle bezeichnet hatte. In der zweiten und dritten Welle gab es keinen harten Lockdown. Warum sprechen Sie davon?
Also ich möchte hier ausdrücklich nicht dem RKI-Chef widersprechen. Ich glaube auch, dass wir im Verlauf der Pandemie hat die gesamte Bundesregierung, aber zuvorderst natürlich das Gesundheitsministerium, dessen nachgeordnete Behörde des RKIs, doch immer wieder gezeigt, die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die wissenschaftliche Unterstützung, die uns vom RKI zuteil wird, dass wir die sehr schätzen.
Herr Lange.
Ja, eine Frage an Frau Demmer, auch nochmal Bezug nehmend auf die Frage des Kollegen Frieg. Frau Demmer, gehen Sie eigentlich davon aus, dass die erforderliche Anzahl von Impfungen freiwillig zustande kommt oder rechnen Sie damit oder planen Sie sogar Maßnahmen, um doch mehr Druck auszuüben? Das muss ja nicht zwingend strafbewehrt, sanktionsbewehrt sein, das können ja auch Anreize sein. Also gibt es da Planungen auch mit Blick auf die MPK nächste Woche, da in irgendeiner Form Anreize zu setzen, um die Impfpflicht um die Impfbereitschaft zu erhöhen?
Also ich sage es wirklich gerne nochmal, also wir wollen keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür. Und für uns liegen die Vorteile einer Impfung natürlich klar auf der Hand. Und vielen Dank für die Frage. So kann ich die Gelegenheit nutzen, die Vorteile der Impfung auch nochmal ins Feld zu führen. Also ein vollständiger Impfschutz schützt insbesondere vor einem lebensbedrohlichen Verlauf der Krankheit und einer Hospitalisierung. Er schützt nicht nur die geimpfte Person, sondern er schützt die Angehörigen und die Gesellschaft insgesamt. Und mit einer Impfung hilft man quasi mit, die Pandemie einzudämmen. Impfen rettet Leben. Und entscheidend ist natürlich, dass sich so viele wie möglich impfen lassen. Aber wir belassen es bei dem Appell und bringen diesen Appell aber wiederum so oft an, wie es eben geht. Wir haben ja das Glück, dass wir sehr, sehr schnell wirksame Impfstoffe und sichere Impfstoffe entwickeln konnten. Das war ja gar nicht so zu erwarten. Es ist möglich, sich kostenlos und an sehr vielen Orten impfen zu lassen, im Impfzentrum, in der Arztpraxis, in vielen Unternehmen wird das gemacht. Und wir hoffen, dass das Anreiz genug ist.
Nachfrage, ja? Ja.
Aber wenn diese Hoffnung nun trügt, wenn dieser Appell nichts fruchtet, und dann sind wir ja wahrscheinlich wieder bei dieser Brücke, die Herr Spahn skizziert hat. Also ab wann sagt dann die Bundesregierung, okay, liebes Volk, jetzt müsst ihr selber sehen, wie ihr klarkommt. Also Sie sprachen vorhin vom Leben in der Lage. Wann sind wir denn an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, Corona gehört jetzt zum Leben dazu, wie meinetwegen die Grippewellen, die wir fast jedes Jahr erleben?
Ich kann auch nur auf das eben Gesagte nochmal verweisen. Es ist eine dynamische Entwicklung und so wie wir jetzt am kommenden Dienstag in der MPK sehen werden, wie mit der aktuellen Lage umgegangen wird, ich kann Ihnen jetzt nicht vorhersagen, wie mit künftigen Lagen umgegangen wird.
So, ich schlage jetzt nochmal die Brücke zu den Kabinettsthemen. Es war auf der Liste unter anderem die Insolvenz. Antragspflicht, die ausgesetzt wird. Gibt es dazu Fragen? Herr Tiede?
Also anknüpfend daran, es gab einen Brief aus dem Ahrtal von den Bürgermeistern von der Verbandsgemeinde Ahrtal und Ahrweiler, in dem unter anderem das gefordert wird, an die Bundeskanzlerin, es ist ein offener Brief an die Bundeskanzlerin und an die Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ich weiß, dass die Bundesregierung sich grundsätzlich nicht so oft in den Briefen äußert, aber wird es eine Reaktion geben? Wie geht man einmal mit den Vorwürfen und einmal mit den Forderungen um?
Also die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung ist sich ja sehr bewusst, dass die Hochwasserkatastrophe zu unermesslichem Leid für die Betroffenen und schrecklichen Verwüstungen mit ganz erheblichen Schäden geführt hat und dass schnelle Unterstützung das Gebot der Stunde ist. Das hat die Bundesregierung ja auch in vielen Fällen vor Ort, viele Kabinettsmitglieder, die Bundeskanzlerin selbst waren vor Ort, haben sich ein Bild von den Schäden gemacht, zugesichert. Der Bund steht also fest an der Seite der betroffenen Länder und beteiligt sich bei der Bewältigung dieser außerordentlichen Notlage und ihrer Folgen. In der Tat, Sie haben völlig recht, ganz grundsätzlich beantworten wir offene Briefe nicht. Ich kann Ihnen allerdings sagen, dass der Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben, Helge Braun, gemeinsam mit dem Chef der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, Fabian Kirsch, an einem Gespräch am Mittwoch, den 11., also nächsten Mittwoch, mit dem Landrat und den Bürgermeistern des Landkreises Ahrweiler, das rheinland-pfälzische Innenministerium, also dieses Treffen organisiert das rheinland-pfälzische Innenministerium, da wird er daran teilnehmen.
Ich nehme digital eine Frage von der Kollegin Weidenbach vom Bayerischen Rundfunk dazu, die sich, glaube ich, an das Innenministerium richtet. Es gibt mehrere Beispiele, die zeigen, wie Hilfen in den Katastrophengebieten an bürokratischen und rechtlichen Hürden scheiterten. So konnten spezialisierte Luftretter der Bayerischen Polizei im Katastrophengebiet nicht zum Einsatz kommen, weil sie die verfügbaren Hubschrauber der Bundespolizei nicht nutzen durften. Die Genehmigungen fehlen und es gab erhebliche Probleme bei der Absprache zwischen Bund und Ländern. Welche Stellung bezieht das BMI dazu? Die Probleme waren bereits Thema im Innenausschuss. Gibt es Lösungsvorschläge und bis wann kann damit gerechnet werden?
Wir stehen mit den Behörden in den betroffenen Bundesländern in einem engen Austausch, in täglicher Zusammenarbeit. Und wir haben auch erst heute noch einmal den betroffenen Bundesländern, insbesondere Rheinland-Pfalz, Unterstützung angeboten. Jegliche Unterstützung, die hilft, die Situation vor Ort zu lindern oder ja, zu bewältigen, wird von Bundesseite zur Verfügung gestellt. Das heißt aber ja nicht, dass die bisherigen Verfahren, da geht es ja auch um Haftungsfragen, da geht es um die Frage, ob im Falle eines Unglückes dann entsprechend auch Versicherungen bestehen und Ähnliches. Das heißt also, die Verfahrensweisen, die existieren, wenn man Hubschrauber oder Ähnliches für andere zur Verfügung stellt, die kann man natürlich nicht außer Kraft setzen. Mir ist nicht bekannt, dass die Unterstützung, die notwendig gewesen war und die Unterstützungsbitten, die an uns gerichtet wurden, in irgendeiner Weise an bürokratischen Dingen gescheitert wären.
Danke dafür. Gibt es Fragen zum Sozialbericht 2021 und zum zweiten Bericht zur Extremismusprävention? Auch das sehe ich nicht. Dann mache ich jetzt weiter bei Ihnen. Genau, endlich.
Georg Lehng vom Südwestrundfunk. Ich wollte nachfragen, sowohl was die Ministerpräsidentenkonferenz angeht, als auch die heutige Kabinettssitzung. Wie konkret müssen denn am Dienstag Hilfen beschlossen werden? Frau Dreyer fordert ja unter anderem ein Bundesgesetz. Die eben schon erwähnten Bürgermeister und die Verbandsbürgermeisterin, die ja gestern auch in Tagesthemen war, fordern einen Sonderbeauftragten der Bundesregierung. Also wie konkret wird das sein? Und auch das Volumen, also wie konkret muss das am Dienstag sein? Und wie konkret ist das heute im Kabinett besprochen worden? Danke.
Ich kann jetzt dem Dienstag nicht vorgreifen, denn dazu wird jetzt ja explizit die MPK genutzt, um sozusagen das Vorbesprochene, also der Chef des Kanzleramts hat sich ja mit den Chefs der Staatskanzleien dazu schon auseinandergesetzt. Es gibt einen Staatssekretärsausschuss dazu, der das mit vorbereitet. Ich kann jetzt den Ergebnissen da nicht vorgreifen und kann Ihnen auch zu den genauen Zeitplänen, die daraus folgen, jetzt hier noch nicht sagen. Da müssten Sie sich noch bis Dienstag gedulden. Konkret zum Sonderbeauftragten würde ich gerne sagen, also ich habe es gerade erwähnt, im Kabinett vom 21. Juli sind ja besondere Strukturen auf Bundesebene schon geschaffen worden, nämlich ein Staatssekretärsausschuss zur Koordinierung der Wiederaufbauhilfe unter Federführung von BMI und BMF, an dem sich aber BMWI, BMJV, BMAS, BMVG, BMIL, BMG, BMVI, BMU, BMBF und das Bundeskanzleramt beteiligen. Also und der hat auch schon zweimal getagt und maßgeblich dazu beigetragen, dass am vergangenen Freitag mit den Ländern zum Beispiel eine Verwaltungsvereinbarung zu den Soforthilfen abgeschlossen werden konnte. Und vor diesem Hintergrund und angesichts der Zuständigkeit der Länder für das Katastrophenmanagement sind also keine weiteren Strukturen auf Bundesebene geplant. Eben, wie gesagt, Bund und Länder haben das Thema bereits in einem Treffen Chef BK mit den CDSen, also mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien, erörtert. Und ich muss Sie dann jetzt auf den Dienstag verweisen und die Ergebnisse.
So, dann Herr Kock mit Ihrem zweiten Thema.
Ja, nochmal eine Frage, ich glaube an Herrn Alter, das BMI. Und zwar geht es um den Abschiebeflug, der gestern geplant war von München Richtung Afghanistan über Wien. Wurde abgesagt. Warum? Erste Frage. Und zweite Frage, gibt es Pläne, den doch noch zu wiederholen oder überhaupt durchzuführen?
Ja, gestern war ein Abschiebungsflug nach Kabul geplant. Der Flug mit insgesamt 6 ausreisepflichtigen afghanischen Männern und dem Begleitpersonal der Bundespolizei sollte gestern am späteren Abend von Deutschland aus starten. Vor der Abschiebung wird ständig überprüft, ob die Durchführung der Abschiebung sicher und ohne jede Einschränkung erfolgen kann. Und vor dem Abflug haben uns Informationen über mehrere Detonationen in der afghanischen Hauptstadt Kabul erreicht. Wir waren nicht in der Lage, bis zum Abflug die Situation so weit aufzuklären, als dass eine sichere Prognose möglich gewesen wäre, dass die Übernahme der Personen am heutigen Morgen in Kabul reibungslos hätte funktionieren können. Wir wissen heute, dass es sich offenbar um einen gezielten Angriff auf den afghanischen Verteidigungsminister handelte. Diese Angriffe fanden in der Nähe der Botschaft, aber auch in der Nähe des Flughafens in Kabul statt. Und da es zu den grundlegenden Voraussetzungen bei jeder Abschiebung, egal in welches Land, gehört, dass wir vorher prüfen, ob der geplante Ablauf reibungslos funktioniert, sodass keine Gefahren für die Abzuschiebenden, für die Begleitpersonal und auch für die Flugbesatzung entstehen, wurde dieser Flug gestern nicht durchgeführt und soll aber zeitnah nachgeholt werden. Im Übrigen ist es auch ein Gebot der guten Zusammenarbeit mit den afghanischen Behörden, dass wir in einer solchen Situation die Behörden nicht mit einer verschiebbaren Abschiebung belasten.
Frau Dudin dazu, das ist das Falsche.
Ja, Herr Alter oder vielleicht auch Frau Adebar, das heißt, die Attacke gestern und auch die Eilmaßnahme des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte tragen nicht dazu bei, dass Sie Ihre Einschätzung bezüglich von Abschiebungen nach Afghanistan ändern?
Nein, wir wollen den gestern ursprünglich geplanten Flug nachholen, so zeitnah das möglich ist. Die Lageeinschätzung hat sich ja nicht grundlegend verändert. Wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass es in Afghanistan, auch in Kabul, immer wieder mal solche Angriffe auf Regierungsvertreter oder Sicherheitskräfte gibt. Ich habe es an dieser Stelle mehrfach gesagt und will es wiederholen. Es gibt einerseits die allgemeine Lageeinschätzung, die ständig aktualisiert wird. Und es gibt natürlich auch in jedem individuellen Fall die Prüfung, ob die betreffende Person, die abgeschoben werden soll, einer individuellen Gefährdung in Afghanistan unterliegt. Und wenn diese beiden Fragen mit Nein beantwortet werden können, steht einer Abschiebung nichts entgegen. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bezieht sich auf einen Fall in Österreich, der sich nicht auf die deutsche Verfahren auswirkt.
Ich nehme an dieser Stelle jetzt noch eine Frage digital dazu, die sich explizit auch an das Auswärtige Amt richtet, von dem Kollegen Steffen von Zeit Online. Der Bundesaußenminister hat sich Anfang Juli geäußert, er halte die Abschiebepraxis nach Afghanistan, Zitat, nach wie vor für vertretbar. Wie müsste sich die Sicherheitslage vor Ort verändern oder wie müsste sie aussehen, damit die Bundesregierung Abschiebungen nach Afghanistan für nicht mehr vertretbar hält?
Also wir beobachten die Sicherheitslage in Afghanistan natürlich ganz genau. Das Auswärtige Amt ist an diesem Prozess, den Herr Alter korrekt dargestellt hat, insofern durch die Erstellung eines Asyllageberichts beteiligt. Und dort fließen Erkenntnisse über die Sicherheitslage ein. Wir beobachten die Sicherheitslage natürlich täglich und fortlaufend. Dass sich die Sicherheitslage in den letzten Wochen verschlechtert hat, nehmen auch wir zur Kenntnis. Und wir werden das weiter sehr, sehr genau beobachten. In die Zukunft genau hineinschauen kann ich an dieser Stelle auch nicht.
Herr Gavrilis und dann Herr Jung.
Mich würde noch mal ganz konkret daran anknüpfen, Frau Adebar, interessieren, wird denn aktuell an einer Aktualisierung des Lageberichts gearbeitet?
Also wir beobachten die Sicherheitslage, wie ich das schon gesagt habe, ja täglich und fortlaufend. Es hat in der Vergangenheit sogenannte Ad-hoc-Aktualisierungen gegeben. Und falls es in diesem Asyllagebericht eine solche geben sollte, würden wir Ihnen das mitteilen, wenn sie denn vorgenommen würde.
Nachfrage, der Stand ist ja jetzt Mai. Sind Sie denn aktuell der Meinung, dass der Bericht die heutige Lage im Land korrekt wiedergibt, wenn Sie sagen, Sie beobachten das aktuell?
Ich habe dazu in den letzten Regierungspressekonferenzen schon ausgeführt. Dieser Lagebericht basiert auf der Einschätzung verschiedener Stellen und wurde vorgelegt am 15. Juli. Und natürlich sind dort Studien und Erkenntnisse, weil es auch um ganz bestimmte Gruppen von Bevölkerungsgruppen in Afghanistan und Regionen und Sachverhalte geht, Studien eingeflossen, die schon älter sind, aber natürlich noch aktuell. Aber es sind auch ganz, ganz aktuelle Erkenntnisse vor der Veröffentlichung am 15. Juli eingeflossen. Wir können, da das ein eingestuftes Dokument ist, was unter anderem den Behörden als Entscheidungsgrundlage für einen Einzelfall, und das ist immer eine Einzelfallentscheidung, eine solche Abschiebefrage dient, hier daraus nicht zitieren. Aber das ist das Allgemeine, was ich Ihnen dazu sagen kann.
Herr Jung.
Ja, nochmal mit Bezug auf die gestrige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Herr Alter, Sie meinten, das hat ja irgendwie nichts mit der deutschen Abschiebung zu tun. Das ist in dem Fall ja nicht richtig, weil der österreichische Asylbewerber in einer gemeinsamen Aktion mit Deutschland nach Afghanistan heute abgeschoben hätte werden sollen. Das hat also sehr wohl was damit zu tun. Und der Gerichtshof hat ja auch darauf hingewiesen, dass Afghanistan die EU-Staaten Mitte Juli, war hier auch Thema, gebeten hatte, Abschiebung für 3 Monate auszusetzen. Also es geht natürlich nicht nur um den österreichischen Fall, sondern um generelle Abschiebung nach Afghanistan aus der EU. Warum wissen Sie es jetzt besser?
Der Europäische Gerichtshof hat in einem Einzelfall entschieden. Dieser Einzelfall geht zurück auf einen Antragsteller, der aus Österreich nach Afghanistan abgeschoben werden sollte. Aus dieser Einzelfallentscheidung kann man keine unmittelbaren Bezüge für deutsche Verfahren ziehen. Aber selbstverständlich werden die Behörden in Deutschland dieses Urteil auch im Hinblick auf die deutsche Abschiebepraxis auswerten und daraus Schlüsse ziehen. Aber es bleibt dabei, es gibt keine allgemeingültige Entscheidung, die für ganz Europa gilt.
Stimmt es, dass es überhaupt gar keine Landeerlaubnis in Kabul gegeben hatte? Weil das war ja eine Konsequenz der sogenannten Bitte der afghanischen Regierung, keine Abschiebeflüge mehr nach Afghanistan zu schicken. Gab es eine Landeerlaubnis?
Der gestrige Flug war mit der afghanischen Regierung abgestimmt und hätte stattfinden können, einschließlich der Landung. Die Entscheidung, das nicht zu tun, war eine Entscheidung des deutschen Innenministeriums.
Der Kollege Remmer vom Deutschlandfunk fragt, war geplant, im Flug über Wien andere abzuschiebende Personen aufzunehmen? Und ist es gängige Praxis, dass EU-Länder bei diesen Flügen durch gemeinsame Abschiebungen kooperieren?
Es ist keine Besonderheit, dass Abschiebungen im europäischen Verbund stattfinden, häufig auch durch Frontex koordiniert. Das ist bei Afghanistan, bei den Abschiebungsflügen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, bisher eher nicht der Fall gewesen. Aber es gab Überlegungen im Vorfeld des gestrigen Fluges, das gegebenenfalls mit Österreich zusammenzuführen. Das hat aber dann nicht stattgefunden. Der Flug hätte gestern von Deutschland aus direkt nach Kabul stattgefunden.
Frau Dudin.
Hab richtig verstanden, es handelte sich um 5 Männer. Und können Sie noch mal ein paar Einzelheiten zu denen sagen?
Es waren 6 ausreisepflichtige afghanische Männer, alle erwachsen, die jeweils aus der Haft zum Flughafen zugeführt wurden und dementsprechend nach der Verschiebung des Abschiebungsfluges auch wieder in Haft zurückgeführt wurden. Nähere Angaben dazu habe ich jetzt nicht, müssten bei den Bundesländern erfragt werden.
War das eine Meldung? Ja, dann Herr Gavdilis als erstes und dann Herr Jung.
Können Sie noch mal erklären, Herr Alter, oder auch Frau Demmer, es gab ja die Bitte von der afghanischen Seite eben bis zum Oktober, glaube ich, die Abschiebung auszusetzen. Norwegen, Schweden und Finnland sind dem ja nachgekommen. Warum kommt die Bundesregierung diesem Wunsch der afghanischen Behörden nicht nach?
Also zunächst einmal kann ich Ihnen ja sagen, dass Sie auch an dem gestrigen geplanten Flug erkennen, dass wir mit der afghanischen Seite in einem engen Austausch stehen. Und losgelöst von Afghanistan ist es so, dass sie keine Abschiebung durchführen können gegen den Willen des Staates, in dem das jeweilige Flugzeug landen soll. Das heißt, Abschiebungen sind darauf angelegt, dass die beiden betroffenen Staaten miteinander kooperieren. Das wäre für den gestrigen Flug der Fall gewesen. Nach wie vor steht die Bitte im Raum der afghanischen Seite, für 3 Monate das Abschiebegeschehen auszusetzen. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, dass es uns wichtig ist, dass wir da einen Kompromiss finden, weil es für die deutsche Seite wichtig ist, dass Straftäter, Inhaftierte weiterhin abgeschoben werden können.
Herr Jung.
Frau Adebar, befindet sich aus Sicht des AA Afghanistan im Kriegszustand bzw. Bürgerkriegszustand und unterstützt Minister Maas die Abschiebungen? Steht er hinter Ihnen?
Minister Maas steht hinter der beschriebenen Lage und der Haltung der Bundesregierung, wie sie hier zum Ausdruck gekommen ist. Ja. Afghanistan befindet sich in einer schwierigen Lage nach dem Abzug der Taliban und nach dem Abzug der internationalen Kräfte. Und wir sehen, dass sich die Sicherheitslage auch in den letzten Wochen verschlechtert hat. Ich würde das nicht so beschreiben, wie Sie die Begriffe verwendet haben, aber ja, Afghanistan ist in einer schwierigen sicherheitlichen Lage und die ist volatil und das ist auch nach wie vor so und sie ist regional nach wie vor unterschiedlich. Und das beobachten wir als Auswärtiges Amt fortlaufend, wie sich die Lage entwickelt.
Und die Lage muss sich erst in einen echten, wirklichen Bürgerkrieg wandeln, bevor Sie sagen, keine Abschiebung mehr?
Das ist eine Suggestivfrage und keine Frage nach einem außenpolitischen Punkt, Herr Jung. Eine Meinung, die Sie vertreten oder analysieren können, aber keine Frage, die so zu beantworten ist.
So, ich habe noch eine ganze Reihe an anderen Themen. Deswegen würde ich jetzt gerne mal weitermachen und bin als erstes bei Herrn Nils.
Herr Frau Adebar, Jahrestag dieser folgenschweren Deportation in Beirut. Gibt es eine Art Absprache oder Abstimmung zwischen Berlin und Paris, wer da, ich sag's mal sehr salopp, die Nase vorn haben soll, um diesem Land diesem gebeutelten Land da wieder auf die Sprünge zu helfen und möglicherweise, also weil man heute Nachrichtenlage mehr aus von und über Initiativen Frankreichs gehört hat, aber durchaus auch gestern schon Herrn Maas zitiert bekam, ist es möglicherweise so, dass da diese deutsche Haltung, die ja an der Regierung im Libanon beteiligte Hisbollah-Bewegung unisono als Terrororganisation zu klassifizieren, so ein bisschen Intentionen des AA im Wege steht, diesem Land nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich unter die Arme zu greifen?
Das ist ja eine sehr komplexe, lange Frage gewesen, die auch auf das komplexe, nenne ich es nochmal, Geflecht der politischen Meinungsbildung und Partizipation der verschiedenen religiösen und säkularen Gruppen im Libanon anspielt. Ich will es mal kurz so versuchen. Die zur Stunde nimmt Minister Maas in einer virtuellen Geberkonferenz für den Libanon-Teil unter Leitung Frankreichs. Präsident Macron hat, bevor ich kam, dort gesprochen. Der Minister müsste zur Minute dort sprechen. Die Vereinten Nationen sind dort vor Ort. Was haben wir in dieser Konferenz bisher gehört? Was wird der Minister sagen? Was haben Sie aus seinem O-Ton von gestern wahrgenommen? Die Lage nach einem Jahr Explosion im Libanon ist unbefriedigend. Die Reformen, die versprochen worden sind und dringend nötig sind, sind nicht angegangen worden. Die Lage für die Bevölkerung hat sich massiv verschlechtert, bis hin zu wirklicher Nahrungsmittelknappheit. Und die Forderung danach, jetzt dort endlich zu einer raschen Regierungsbildung zu kommen, die sind auch in der Konferenz heute noch mal sehr, sehr stark zum Ausdruck gekommen. Warum? Weil der Libanon eine handlungsfähige Regierung braucht. Und natürlich ist, das ist bei den Franzosen der Fall, das ist bei uns der Fall, allen bewusst, dass das ein geschichtlich schwieriges und komplexes Geflecht ist, aus dem sich die libanesische Regierung traditionell zusammensetzt. Und ja, wir rufen den Libanon dazu auf, das auch zu durchbrechen und jetzt diesen Stillstand zu durchbrechen und jetzt zu einer Regierung zu kommen. Herr Mikati ist ja im Moment damit beauftragt, diese Regierung zu bilden. Und insofern hoffen wir, wünschen wir, dass es ihm gelingt, eine solche Regierung zu bilden. Der libanesische Staatspräsident Herr Aoun, der hat gerade vorhin auch auf der Konferenz gesprochen, hat nochmal gesagt, dass der Libanon a. die Vorfälle vom letzten Jahr aufklären will, denn das sind sie immer noch nicht, und b. auch versprochen, alles dafür zu tun, dass jetzt eine Regierung gebildet wird, die diesen Deadlock überwindet.
Nachfrage. Kurze Nachfrage, wird denn Deutschland oder wird das AA in Beirut gehört, speziell auch von der Hisbollah, die ja nicht ganz unbedeutend dort beteiligt ist, oder wird dort gesagt, das ist kein guter Berater, der uns ausschließt?
Ich glaube schon, wir werden gehört. Wenn Sie den Twitter-Account des deutschen Botschafters dort in den letzten Wochen verfolgen, dann sehen Sie auch, wie bitte? Ja, dann empfehle ich das. Ist ja die sozialen Medien sind ja dieser Tage irgendwie allseits auch schon zum Gehirn, zum Gemeingut vielleicht. Dann werden Sie sehen, dass es auch eine größere Diskussion um einen Tweet des deutschen Botschafters gab, der ziemlich explizit zu Reformen aufgefordert hat. Und das zeigt uns, das zeigt dem Auswärtigen Amt, ja, wir werden da, glaube ich, gehört.
Ich nehme noch zu einem anderen außenpolitischen Thema eine digitale Frage dazu, um bei dem Ressort zu bleiben. Der Kollege Ratz von Reuters fragt, im Iran ist eine deutsche Iranerin wegen ihres Einsatzes für Menschenrechte zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Ist Ihnen dieser Fall bekannt und wie reagieren Sie auf dieses Urteil?
Da bräuchte ich erstmal einen Namen. Die Haftfälle von deutschen Personen im Iran sind uns grundsätzlich bekannt. Es sind oft Doppelstaatlerinnen oder Doppelstaatler. Vielleicht können wir das nachreichen und dann reiche ich gerne eine Antwort nach.
Alles klar. Ich behalte das im Blick, ob dazu noch was kommt und bin im Saal bei Frau Hübscher mit einem neuen Thema.
Ja, genau. Eine Frage an Frau Demmer und oder Herrn Alter. Es gibt seit Wochen hunderte von illegalen Grenzübertritten zwischen Belarus und Litauen. Und wir würden gerne wissen, wie wird denn die Bundesregierung auf diese offensichtliche Provokation Lukaschenkos reagieren? Und kann sich die Bundesregierung vorstellen, einen Teil dieser Flüchtlinge aufzunehmen?
Also wir verfolgen die Entwicklung an der belarussisch-litauischen Grenze sehr genau. Die litauische Regierung hat aufgrund der aktuellen Lage eine sehr schwierige Situation zu bewältigen, bei der sie auf Unterstützung der europäischen Partner zählen kann. Sie arbeitet intensiv an Lösungen. Klar ist, dass auch, dass Lösungen im Einvernehmen mit europäischem und internationalem Recht stehen müssen. Wir, weil Sie ansprachen, Also es laufen bereits eine Reihe Gespräche mit Herkunftsländern der Flüchtlinge. Es geht darum, wie man gemeinsam diese Form der irregulären Migration besser unterbinden kann. Das ist ein Kurs, den die Bundesregierung unterstützt, denn Sie wissen, dass die illegale Migration von Belarus nach Litauen ist ein Problem, was europäisch gelöst werden muss. Eine entsprechende Anfrage Litauens, wie Sie jetzt gesagt haben, ob wir Flüchtlinge aufnehmen, liegt unseres Wissens nicht vor. Daher stellt sich jetzt im Moment die Frage nicht. Aber sobald eine konkrete Anfrage vorliegt, werden die EU und die Mitgliedstaaten diese Anfrage natürlich prüfen.
Die Gespräche finden namentlich, die Frau Demmer erwähnte, mit der irakischen Regierung statt.
Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen, dass der Bundesinnenminister sich ja in der vergangenen Woche gemeinsam mit seinem österreichischen Amtskollegen Nehammer zu dieser Thematik geäußert hat. In der vergangenen Woche hat Litauen eine Anzahl illegaler Grenzübertritte festgestellt, die in dieser Region bislang noch nicht dort vorkam. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung und der Bundesinnenminister hat deutlich gemacht, dass eine funktionierende Außengrenze für das Schicksal der Europäischen Union wichtig ist. Deswegen muss Litauen beim Schutz der Außengrenze unterstützt werden. Es gibt auch schon Anträge über eine Unterstützung durch Frontex. Dort beteiligt sich auch Deutschland und stellt dort Personal zur Verfügung. Und die Unterstützung Litauens muss sich auch auf den Schutz der Außengrenze beziehen und darf sich nicht nur darauf beziehen, dass diejenigen, die schon im Land untergebracht sind.
Ich verweise auch gerne noch auf eine EU-Erklärung von gestern, in der das nochmal ausdrücklich auch gesagt wurde. Und Minister Maas hat sich ja auch dazu geäußert, dass Flüchtlinge als politisches Druckmittel einzusetzen ist zynisch und menschenverachtend und richtet sich eben gegen die EU als Ganzes. Deshalb sind wir da auch auf EU-Ebene in Gesprächen.
Ich nehme noch eine digitale Frage dazu und habe dann noch eine Frage an das BMVG. Vielleicht könnten wir dann schon mal wechseln an das Verteidigungsministerium. Die Frage stellt sich an das BMI. Der Kollege Ratz will wissen, ob Deutschland bereit wäre, belarussische Athleten aufzunehmen und ob sie hier Asyl beantragen sollten.
Das Asylrecht in Deutschland basiert auf dem Prinzip, dass Antragsteller einen Antrag stellen und über den konkreten Antrag entschieden wird. Und insofern sind diese Fragen in spekulativer Natur, können nicht beantwortet werden. Wenn ein Antragsteller Asylantrag stellt, wird darüber entschieden.
Der Kollege Linke von RIA Novosti Deutschland fragt zur Fregatte Bayern. Das Kriegsschiff soll laut Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer auf der Fahrt nach Asien die deutschen Werte und Interessen repräsentieren. Ist ein deutsches Kriegsschiff aus Sicht der Bundesregierung tatsächlich ein geeignetes Mittel, um deutsche Werte und Interessen zu repräsentieren?
Die Marine präsentiert insofern natürlich auch deutsche Staatlichkeit und deutsches Engagement in dieser Region und insofern ist es sehr gut geeignet.
Ich frage nochmal, nehme noch eine zweite Frage von dem gleichen Kollegen dazu. Gegenüber der Volksrepublik habe die Bundesregierung einen Besuch der Fregatte Bayern angeboten, um im Dialog zu bleiben, sagte die Verteidigungsministerin. Wie hat Peking darauf reagiert?
Die Antwort steht noch aus. Wir sind in ständigen Verhandlungen darüber und erwarten auch eine Antwort rechtzeitig, bevor die Fregatte dann die Region verlässt.
Dann kann ich vielleicht noch anfügen, dass die Entsendung der Fregatte ja auch eine Umsetzung der Indo-Pazifik-Leitlinien.
Entschuldigung, das war nicht an.
Ich kann noch anfügen, dass die Entsendung der Fregatte auch eine Umsetzung der Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung ist, die auch ein sicherheitspolitisches Element hat. Und das ist die Unterstützung der regelbasierten freiheitlichen Regeln auch auf dem Meer und der freien Schifffahrt. Und auch in diesem Sinne ist die Fregatte ein ganz sichtbares Zeichen dafür, wie sich Deutschland mit den Indo-Pazifik-Leitlinien zu dieser Region, die immer wichtiger wird, weltpolitisch aufstellt.
Herr Nehls und dann Herr Jung.
Ja, dazu auch nochmal. So eine einzelne Fregatte kann ja nicht so viele Aufgaben auf einmal erfüllen. Wie würden Sie übergeordnet den Sinn beschreiben? Ist das ein Training? Ist das ein Teil eines Manövers, sicherlich abgesprochen mit der NATO, aber es ist ja kein Schiff drumherum. Ist das vielleicht sogar eine promotionorientierte Waffenschau? Wir haben diese pittoresken Bilder gesehen. Der Sinn erschließt sich mindestens mir und vielleicht dem einen oder der anderen nicht so recht.
Solche Präsenz- und Ausbildungsfahrten finden sehr regelmäßig und ständig statt. Jede Besatzung braucht eine Ausbildung, sie muss die Seemannschaft lernen und dazu dient natürlich diese Fahrt auch. Wie Frau Adebar eben ausgeführt hat, hat aber auch das Ganze eine politische Konnotation, die sich in den indopazifischen Leitlinien der Bundesregierung wiederfindet. Und da spielt diese Fregatte sehr wohl eine sehr wirksame Rolle.
Können Sie auch noch mal erläutern, welche Werte dieses Kriegsschiff repräsentiert?
Die Fregatte Bayern ist Teil der Bundeswehr. Die Bundeswehr hat den Auftrag, ihren Teil dazu beizutragen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung natürlich nach außen zu verteidigen. Und wie das als Anteil des indopazifischen Engagements der Bundesregierung geschieht, können Sie in den Indopazifik-Leitlinien nachlesen.
Ja, aber wie wird denn die deutsche freiheitliche Grundordnung im Indopazifik konkret damit verteidigt? Und die Ministerin sprach auch von den Wertepartnern in der Region. Wer sind die?
Freiheit der Bewegung auf den Weltmeeren ist ein Teil davon. Wohlstand in Deutschland ist ein Teil davon. Und da, wie Sie wissen, auch der deutsche Wohlstand sehr wesentlich von der Freiheit der Bewegung auf den Weltmeeren abhängig ist, weil unsere Güter ja oft von dort kommen, ist das so sehr wohl Teil des politischen Engagements.
Frau Adebar, leider mit etwas...
Das sind Werte, die wir gemeinsam mit unseren gesamten Partnern teilen und verteidigen.
Welche Wertepartner war die Nachfrage?
Die Fregatte wird auf ihrem Weg in den Indopazifik an verschiedenen Vorhaben seitens der NATO im Mittelmeer zum Beispiel teilnehmen, aber auch zum Beispiel an der Überwachung des Embargos gegen Nordkorea. Auch dort werden sie sich einloggen und mit den Partnern, die vor Ort zusammen dieses Embargo wahrnehmen, dann gestalten.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Die Kollegin Herzog von der dpa fragt nochmal mit etwas Zeitverzug zu Litauen nach. Frau Adebar, Sie sagten, die Gespräche mit dem Irak dazu fänden statt. Wer führt diese Gespräche, die Bundesregierung oder die EU-Kommission?
Für die EU-Kommission müssten Sie dort nachfragen. Wir über unsere Botschaft und auch in Berlin haben solche Gespräche geführt.
Also das heißt sowohl die EU-Kommission als auch die Bundesregierung?
Das weiß ich nicht genau. Das müsste sie nochmal nachfragen.
Okay. Habe ich im Saal noch irgendeine Frage übersehen? Dann nehme ich digital jetzt noch eine Frage dazu, die zum Themenkomplex Corona-Impfungen noch hinterherkam. Der Kollege Goldschmitz von Deutscher Welle Lateinamerika fragt, hat die Bundesregierung mehr oder weniger genaue Erkenntnisse, wo es am meisten klemmt bei der Impfbereitschaft? Impfgegner, wenig Interesse, wenige Informationen.
Also ich kann jetzt nicht aufschlüsseln, wer sich warum bislang noch nicht hat impfen lassen. Ich kann nur jede Gelegenheit, so auch diese, wieder nutzen, zu appellieren, dass es durchaus ein sinnvoller Schritt ist, das kostenlose Impfangebot anzunehmen und sich damit selbst und eben auch andere zu schützen.
Der Kollege Ratz hat jetzt den Namen der Verurteilten nachgereicht. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Es ist Nahid Takavi.
Die Frage war nochmal,
Wie Sie dieses Urteil, wie Sie dazu stehen. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, ob ich Sie in der Schnelle nochmal finde. Diese Deutsch-Iranerin wurde wegen ihres Einsatzes für Menschenrechte zu 10 Jahren Haft verurteilt, ob Ihnen der Fall bekannt ist und wie Sie auf dieses Urteil reagieren.
Also uns ist der Fall bekannt. Jetzt brauche ich mal das Mikro.
Ist gut. Uns ist der Fall natürlich bekannt und wir haben uns für Frau Tahavi auch immer wieder eingesetzt. Frau Tahavi ist eben Doppelstaatlerin und das ist es. Aus iranischer Sicht sind Doppelstaatler iranische Staatsbürger. Deswegen ist für uns es nicht möglich, oftmals eine konsularische Betreuung in solchen Fällen vorzunehmen. Aber so gut wir konnten, haben wir uns für Frau Tahavi eingesetzt.
Vielen Dank dafür. Und dann hat das Justizministerium bzw. Sie nochmal das Wort.
Ja, vielen Dank. Ja, genau. Das ist heute hier meine letzte Regierungspressekonferenz. Und daher möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, um mich von Ihnen hier im Saal natürlich und von meinen Kolleginnen und Kollegen hier auf der Regierungsbank zu verabschieden und um mich für den wertvollen Austausch in den letzten 2 Jahren zu bedanken. Ja, ich habe in den letzten 2 Jahren hier sehr viel gelernt, vor allem über Politik und Kommunikation und dabei auch sehr viele Menschen kennengelernt und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Meine letzten beiden Jahre waren, wie Sie wissen, vor allem durch Krisenzeiten geprägt. Aber ich denke, gerade in diesen Zeiten hat sich gezeigt, wie wichtig dieses regelmäßige Zusammenkommen hier ist. Meine nächste Station jetzt führt mich ins Bundeskanzleramt. Dort bin ich dann weiterhin mit den Vorhaben und Themen des BMJV betraut und werde dort im dortigen Spiegelreferat die Themen weiter betreuen und begleiten. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen in Zukunft noch mal wiedersehe und wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie, es freut uns natürlich, dass Sie diesen kritischen Austausch schätzen. Das kann ich für unsere Seite nur bestätigen. Alles Gute für die nächsten Schritte. Danke.